Zweites Kapitel: Auf der Straße. Typisch für so ein Provinzkaff fuhr der nächste Bus erst Stunden später. Also hieß es für mich wie so oft: Daumen raus, trampen. Nach gar nicht langer Zeit wurde ich von einem Hafenarbeiter, der in Trittau wohnte, mitgenommen. Und als wäre es Fügung, ließ er mich in Hamburg-Vettel wieder raus. Die Autobahnauffahrt Vettel war ein idealer Ausgangspunkt, um gen Süden zu trampen. Follow the sun. Mein Abenteuer Freiheit konnte beginnen. Verkehrsmäßig war an diesem Mittag nicht viel los. Außer einigen LKWs fuhr kaum jemand Richtung Bremen, Hannover. Wahrscheinlich war es die falsche Tageszeit. Also beschloss ich, was ziemlich gefährlich und streng verboten war, die Auffahrt direkt bis zur Autobahn runterzugehen. Dort rasten die Leute in nur wenigen Metern Abstand laut hupend an mir vorbei. Einige gestikulierten wild oder zeigten mir den Vogel. Besonders erschreckend und furchteinflößend waren die Lastwagen, deren Fahrtwind mich fast umwarf. Ich bekam allmählich Schiss und überlegte mir, ob ich nicht besser zur Auffahrt zurückkehren wollte. Mitten in meine Gedanken hinein stoppte ein R4. Ein Typ mit Vollbart und kurzen dunkelblonden Locken sprang aus dem Wagen, fragte mich, ob ich nicht ganz dicht sei, und stopfte meinen Rucksack hinten ins Auto. Ich öffnete die Beifahrertür und schob mich auf den Sitz, während er eilig wieder einstieg und losfuhr. Vorwurfsvoll machte er mich darauf aufmerksam, dass das saugefährlich sei, was ich da gemacht hätte. Nicht nur für mich, sondern auch für die Autofahrer. Ich zeigte mich einsichtig und erklärte ihm, dass ich eine Ewigkeit oben an der Auffahrt gestanden und irgendwann keine andere Chance mehr gesehen hätte. Nachdem wir uns einige Zeit angeschwiegen hatten, entwickelte sich ein entspannteres Gespräch. Er hieß Wolfgang, war 23 Jahre alt, studierte in Kiel und wollte 3 bis 4 Wochen kreuz und quer durch England fahren. Er war schon öfter dort gewesen und hatte sich in das Land verliebt. Das war natürlich der Hammer. Mit ein bisschen Glück hatte ich vielleicht die Möglichkeit, durch einen einzigen Stopp bis nach England zu kommen. Die Fähre würde natürlich Geld kosten, aber warum nicht? Ich war noch nie in England gewesen. Mir fiel sofort das legendäre Open-Air-Festival auf der Isle of Wight ein. Das war nicht mal ein Jahr her. So gern wäre ich in den Sommerferien dorthin gefahren. Jimi Hendrix war da gewesen, kurz bevor man ihn tot in einem Hotelzimmer gefunden hatte. Die ganze Generation war geschockt. Bands wie Chicago, Procol Harum, Jethro Tull oder Leonard Cohen, The Who, Donovan und Melanie hatten auf dem Festival gespielt. Wahnsinnsgeschichten hatte ich gehört. Dann dachte ich an Liverpool, die Beatles, an London, Sessions im Hyde Park, Carnaby Street. Wolfgang bot mir tatsächlich an, mitzukommen. Zumindest über den Kanal, ich könnte dann ja immer noch weiter trampen. Begeistert nahm ich an. Er drehte den Kassettenrekorder auf volle Lautstärke und spielte mir Live-Ausschnitte von Woodstock vor. Hendrix mit Hey Joe und dann Janis Joplin mit Me and Bobby McGee. Der Song stimmte mich melancholisch. Er hatte schon immer eine besondere Wirkung auf mich gehabt. Nicht zuletzt, weil Janis darin eine traurige Trampergeschichte erzählte von Freiheit, Liebe und Verlust. Genau meine Themen. Freedom's just another word for nothing left to lose. Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, nichts mehr zu verlieren zu haben. Virtuos improvisierte sie mit ihrer gebrochenen Stimme Teile der Melodie. Ich lehnte mich zurück und versank in Gedanken. Ich war jetzt frei, hatte eigentlich auch nichts zu verlieren. Und jemand, der mich liebte, war weit und breit nicht in Sicht. In diesem Moment fühlte ich mich einsam und erbärmlich allein. Vor Selbstmitleid schossen mir Tränen in die Augen. Schnell drehte ich das Gesicht zum Seitenfenster, sodass Wolfgang es nicht mitbekam. Was für ein Tag. Vor 10 Stunden noch war ich ahnungslos mit meinem Mofa zur Schule gefahren. Mir schwirrte der Kopf. Bleierne Müdigkeit befiel mich. Ich wollte ein bisschen schlafen und fragte Wolfgang, ob ihm das etwas ausmachen würde. Er schüttelte nur den Kopf, konzentriert aufs Fahren und auf die Musik. Wir hörten inzwischen Santana, Abraxas. Berieselt von Carlos Santanas unnachahmlichen Gitarrenklängen schlief ich ein. Als ich wieder aufwachte, waren wir schon in Belgien. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass wir die Grenze bei Aachen passiert hatten. Mir fiel auf, dass das Licht der Straßenlaternen hier anders war als in Deutschland. Ein eigenartiges, hässliches Gelb und so grell, dass mir die Augen wehtaten. Plötzlich verspürte ich einen riesen Kohldampf. Ich hatte seit dem Morgen nichts mehr gegessen. Wolfgang griff nach hinten und zauberte in Pergamentpapier eingewickelte Stullen hervor. Alle Achtung! Er war perfekt auf seine Reise vorbereitet. Zwei Scheiben zusammengeklapptes, frisches Vollkornbrot kamen zum Vorschein, fett mit Butter und Leberwurst bestrichen. Ich schlang die Stulle heißhungrig runter und konnte nicht widerstehen, noch drei weitere zu essen. Als ich merkte, dass er langsam unruhig wurde, voller Sorge, ich könnte ihm die gesamte Ration wegfuttern, riss ich mich zusammen. Ich war so satt, dass ich wieder müde wurde und direkt hätte weiterschlafen können. Aber ich musste plötzlich an England denken. Wollte ich wirklich dahin? Eigentlich wäre ich doch lieber in den Süden gefahren, Frankreich oder so. Oder vielleicht nach Griechenland. Das wäre geil. Sollte ich wirklich gleich das ganze Geld für eine Fährfahrt nach England verballern? Dieser Kanal hatte für mich fast etwas Symbolisches. Wenn ich den überqueren würde, hätte ich anschließend vielleicht gar keine Bindung mehr zu meinem bisherigen Leben. Ich würde das Festland verlassen und damit alles hinter mir lassen. Der Gedanke war eigentlich ziemlich blöd. Schließlich war ich doch mehr als bereit, ein anderes neues Leben zu führen. Nicht nur aus Trotz, sondern aus Überzeugung. Monatelang hatte ich mich nach genau dieser Freiheit gesehnt. Aber irgendwie hatte ich auch Angst vor dem Schritt. Ich fragte Wolfgang, an welchen Städten wir denn noch vorbeikommen würden. Er meinte, Brüssel sei nicht mehr weit. Aha, dachte ich. Was wusste ich denn über Brüssel? Die Hauptstadt von Belgien, so viel war klar. Und dann gab es da noch dieses Atomium, so eine Art Wahrzeichen der Stadt, welches das Atomzeitalter symbolisieren sollte. Aber sonst? Keinen blassen Schimmer. Okay, dann steige ich da aus, sagte ich kurz entschlossen. Wolfgang glotzte mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. Hä? Ich denke, du kommst mit nach England. Und überhaupt, es ist mitten in der Nacht. Ich weiß, antwortete ich. Aber nach Brüssel wollte ich immer schon mal. Okay, sagte er nur, schwieg dann und wirkte enttäuscht und auch ein bisschen sauer. Trotzdem machte er keine Anstalten, mich zu überreden, doch mitzukommen. Er reagierte total cool. Als wir die Hauptstadt erreichten, fuhr er von der Autobahn ab und orientierte sich an den Hinweisschildern Richtung Zentrum. Ich bot ihm an, mich am Stadtrand rauszulassen, damit er nicht so einen großen Umweg fahren müsste, aber er winkte ab. Es würde ihm nichts ausmachen. Irgendwo, als wir das Gefühl hatten, die Innenstadt erreicht zu haben, fuhr er rechts ran und wir stiegen aus. Er öffnete die Heckklappe und gab mir meine Klamotten. Stumm blickten wir uns an. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil er echt nett war und ich das Gefühl hatte, ihn hängen zu lassen. Schließlich gab ich ihm die Hand und bedankte mich herzlich bei ihm. Wir wünschten uns Glück und eine gute Reise. Dann stieg er wieder in seinen klapprigen, aber gemütlichen R4 und fuhr los. Ich sah ihm hinterher, bis er um die nächste Ecke bog.